MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Hallo zusammen da draußen. Das hier ist eine Premiere bei den großen Fragen. Wir bringen nämlich parallel zu unserer Folge Wie gesund müssen Astronauten sein? Das komplette Interview, das wir dazu mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst geführt haben. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass viele von euch sehr neugierig sind, was wir mit dem besprochen haben und die Folge natürlich nur ein paar wenige Ausschnitte davon bietet. Und zum anderen, weil es, glaube ich, sehr interessant ist, mal mitzubekommen, wie sich nach so einem Gespräch dann eine Folge unseres Podcasts anhört. Was schafft es in den Podcast und was nicht? Wie bauen wir das zusammen? Wie gehen wir mit dem Material um? Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr das genauso oder komplett anders gemacht hättet. Also, wir würden uns extrem freuen über Anregungen, Kritik und ob ihr das gut findet. Maike und ich und das ganze Team, wir wären sehr dankbar für Reaktionen. Schreibt dann großefragen@mdr.de. Adresse, die steht auch unten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Oder kommentiert das, auch das wäre super, wo immer es geht, und teilt das Ding an alle Astro- und Raumfahrtfans. Hier also das komplette Interview mit Alexander Gerst, Wie gesund müssen Astronauten sein, geführt am 31.01.2026. Herzlich willkommen beim Mitteldeutschen Rundfunk, herzlich willkommen bei MDR Wissen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Dankeschön. Ich bin Carsten. Alex, mein Thema wird sein, wie gesund müssen Astronauten sein, dass sie ins All dürfen, auf die ISS dürfen, und wie krank, weil das All ist ja nicht die menschenfreundlichste Umgebung, kommen sie zurück. Landläufig, zumindest bei mir Hinterkopf, ist, Astronauten sind extrem fit, sind extrem gesund und sind extrem klug. So ein bisschen wie die, ich sag mal, Elite der Menschheit, wie Superman. Wie fühlst du dich? Ist das so?
Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ist ein interessantes Thema, weil da auch ganz viele so, ja, vielleicht so ein bisschen Eindrücke da sind, die Leute haben, die nicht unbedingt immer ganz so stimmen. Deswegen finde ich es gut, dass ihr das mal so ein bisschen thematisiert. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, eine Sache, die man als Astronaut oder als Astronautin vermeiden will, das sind die Extreme. Also je nachdem, was man meint mit extrem fit, also ist das gar nicht so gut. Also wenn man zum Beispiel jetzt Leistungssportler wäre und dann so eine große Cardio-Leistung verbringen kann, dann hat man meistens ein vergrößertes Herz. Das kann einem Probleme bereiten in der Schwerelosigkeit. Das heißt, solche Extreme will man eigentlich vermeiden. Natürlich sollte man, wenn man in den Weltraum fliegen will, fit sein. Vor allem, wenn man ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der Raumstation verbringen will, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man gesund ist, dass man einigermaßen fit ist. Das minimiert dann die Chance, dass man krank wird in der Zeit. Also das heißt, stimmt schon und wird auch wirklich weitgehend untersucht. Also man hat hunderte Untersuchungen medizinischer Art vor der Auswahl als Astronaut, dann vor dem Flugassignment, vor der Nominierung für den Flug und dann nochmal während des gesamten Trainings bis zum Tag des Starts wird man wirklich engmaschig untersucht. Und da geht es darum, dass man ausschließt, dass es Probleme gibt, also, oder minimiert. Ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja, das heißt, man kann trotzdem einmal eine Blinddarmentzündung kriegen, wenn man dann auf der Raumstation ist. Aber man will das natürlich minimieren, weil wenn man dann ein gesundheitliches Problem hätte, dann im Weltraum, das eventuell wirklich ernst werden kann.
Das heißt, es geht gar nicht so sehr um absolute Gesundheit, so habe ich dich verstanden, sondern auch um eine gewisse Vorhersagbarkeit. Da passiert nichts, der ist grundsätzlich in Ordnung.
Ja, das stimmt. Eines geht ja auch so ein bisschen mit dem anderen einher. Also wenn man jetzt quasi nichts hat, dann ist das auch ein Indikator dafür, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass was Neues kommt. Aber natürlich ausschließen kann man es nicht. Das heißt, man schaut sich das genau vorher an. Und ja, muss man auch dazu sagen, also wir sind auch nur ganz normale Menschen. Das heißt, man muss sich auch darauf einstellen, dass man dann vielleicht auf der Raumstation obwohl man jetzt genau vorher alles untersucht hat, dann doch irgendwie ein Problem hat mit einem Zahn oder einem Blinddarm. Gab es zum Glück noch nicht auf der Raumstation eine Blinddarmentzündung, aber das ist im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Also das, ein guter Freund, ein Kollege von mir, der hatte das im Training, als wir gerade in Moskau waren, da hatte er eine Blinddarmentzündung und da musste er dort ins Krankenhaus. Und der war dann froh, dass es vor dem Flug erledigt war. Ich habe meinen Blinddarm noch, ist nichts passiert, auch auf der Raumstation nicht. Aber klar, auf sowas muss man sich dann natürlich dann einstellen.
Also da wird dann, das ist eine blöde Frage, gar nicht zu prophylaktisch rausgeholt, der Blinddarm, die Galle, alles, was so schief gehen kann, 5 Zähne gezogen, weil sie eventuell explodieren könnten, das passiert nicht, nee.
Das hat man früher gemacht. Ich glaube, die ersten Astronauten, Astronautinnen, die haben tatsächlich ihren Blinddarm rausbekommen. Inzwischen hat man da so eine Risikoabschätzung gemacht und gesagt, okay, das kann man auch behandeln, medikamentös, dann muss man nicht unbedingt operieren, wenn das auf der Raumstation passiert. Und das Risiko ist vertretbar, ist letztendlich dann kleiner, als den prophylaktisch rauszunehmen. Ich glaube, wenn man zum Mars fliegen würde, wäre das anders. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da würde ich vorher meinen Blinddarm freiwillig abgeben.
Was sind absolute Ausschlusskriterien? Brille beispielsweise oder eine Amalgamfüllung oder?
Nee, das ist auch so ein Vorurteil. Das stimmt gar nicht. Also einige meiner Kolleginnen und Kollegen, die haben eine Brille. Solange man mit Brille gut sehen kann, ist gar kein Problem. Amalgamfüllung hatte so aus meiner Generation sowieso jeder oder fast jeder. Und deswegen ist das auch kein Problem. Solange man, also ich glaube, ich habe die ersetzt bekommen und ich hatte eine oder zwei und dann war es das. Also gar kein Problem. Ich glaube auch als Kampfjetpilot inzwischen, da kam das, glaube ich, her, diese Annahme, dass man das nicht haben dürfte. Ich glaube, selbst da darf man es inzwischen.
Und gibt es Ausschlusskriterien, Bluthochdruck beispielsweise?
Ja, jede Menge, also Tausende. Also letztendlich gibt es viele Dinge, die man nicht haben darf. Ja, irgendeine unterliegende Krankheit, die eventuell ein Problem da oben geben würde, das schließt man dann aus. Aber müsste man sich jetzt genau im Detail anschauen. Also das ist nicht alles wird grundsätzlich ausgeschlossen, sondern das ist eine Liste, die sind viele tausend Seiten lang, wenn man sich die anschauen würde. Also dafür haben wir ein ganzes Institut für Raumfahrtmedizin, die sich darum kümmert.
Du hast erzählt, das geht lange, lange vorher los, wenn man sich bewirbt, bevor man überhaupt in so ein Programm aufgenommen wird, Eignungstests. Wie tausende Tests, wie kann man sich das vorstellen? Wann beginnt das, wann hört das auf?
Ja, das hat damit begonnen, dass ich mich als Astronaut beworben habe, 2009 bei der ESA. Da gab es dann so eine Auswahl, da musste man, um überhaupt seine Bewerbung abgeben zu können, musste man in das Portal schon ein Flight Medical hochladen. Also das musste man vorher schon zum Arzt gehen, um sich für so eine Klasse 2 flugmedizinische Untersuchung da anzumelden. Das hat man dann gemacht und wenn man da durchkam, dann konnte man sich überhaupt erst bewerben. Deswegen, das hat die ESA damals, glaube ich, gemacht, auch um die Bewerberzahlen so ein bisschen handelbar zu halten, haben sie dann trotzdem noch 10.000 Leute sich dann beworben mit diesem Flight Medical. Und da hat es angefangen. Und dann bin ich da weitergekommen. Ich war selbst sehr erstaunt, wie weit ich da kam in dieser Auswahl. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Ich habe mich eigentlich beworben, weil ich meinem Traum mal eine Chance geben wollte und dann gedacht habe, ja, Astronauten sind alles so super Frauen und super Männer, da habe ich keine Chance. Und dann war ich sehr erstaunt, dass ich es dann doch irgendwie geschafft habe. Mittlerweile weiß ich ja, dass wir auch alles nur ganz normale Menschen sind, die auch nur mit Wasser kochen. Aber damals wusste ich das noch nicht und deswegen hat es mich da erstaunt. Und ein Teil dieser Auswahlverfahren ganz am Schluss dann war dann auch nochmal eine komplette Woche medizinische Untersuchung. Da sind ein paar von uns nach Köln eingeladen worden zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich war in Toulouse bei der französischen Raumfahrtagentur. Die haben das so ein bisschen aufgeteilt unter sich. Und da ist man eine Woche lang von innen nach außen gewendet worden. Und das war so der Anfang. Dann geht es aber natürlich weiter, wenn man dann Astronaut ist bei der ESA oder Astronautin, dann wird man einmal jährlich untersucht, dann nochmal, wenn man eine Nominierung bekommt für einen Flug, dann wird man nochmal ganz grundsätzlich untersucht und wenn man dann für einen Flug trainiert, dann hat man noch engmaschiger Untersuchungen. was dann zum Teil auch einhergeht mit wissenschaftlichen Experimenten, bei denen wir auch teilnehmen, um zum Beispiel unser Immunsystem zu untersuchen im Weltraum. Da helfen wir dabei, dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Medikamente gegen Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer, Krebs entwickeln wollen. Und da sind wir dann quasi Versuchskaninchen, so als Standardmodell, als gesunder Mensch, der in Orbit fliegt. Da kann man dann viel dran untersuchen, weil man das quasi so unter Laborbedingungen dann untersuchen kann im Weltraum. Und da wird man dann auch nochmal medizinisch immer wieder für diese Experimente untersucht. Das kann man dann, ich habe es gar nicht mehr unterscheiden können, welche Untersuchung jetzt für was war. Das war mir dann auch egal. War aber auf jeden Fall sehr spannend, weil wir viel rausgefunden haben. Also viele Dinge, wie sich der Körper verändert in der Schwerelosigkeit, die kriegt man da mit. Und dann hilft man natürlich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, besser vorbereitet zu sein für zukünftige Weltraumreisen. Aber natürlich, die meisten Experimente zielen ja darauf ab, das Leben hier auf der Erde besser zu machen. Also das heißt, dass wir Krebstumore besser bekämpfen können, dadurch, dass wir in der Schwerelosigkeit unsere Körper untersuchen oder auch Krebszellen mit hochnehmen und die dann in der Nährlösung züchten.
Du bist also einer der bestuntersuchtesten Menschen auf diesem Planeten, kann man das so sagen?
Ja, in der Zeit, als ich da kurz vor meiner ISS-Mission war, der ersten und der zweiten, da auf jeden Fall so. Dann, wenn man gelandet ist, dann nimmt das auch wieder ein bisschen ab. Also jetzt werde ich trotzdem noch einmal pro Jahr komplett untersucht. So. Aber kann man schon so sagen, dass Astronauten da wahrscheinlich, ja, wenn ich darüber nachdenke, gibt es wenige, die genauso engmaschig untersucht werden.
Kann man sich das so vorstellen, dass bevor ihr dann über die Brücke geht in die Raumkapsel rein, dass da ein Arzt steht und sagt so, Alex, nochmal die Zunge raus, mach mal dein Auge auf, ich guck mal nochmal nach. Oder wie ist dann so der letzte Check?
Nee, das macht man morgens tatsächlich. Also wenn man aufsteht am Tag seines Starts, da wird man nochmal untersucht. Das ist ganz normal, ja.
Immer eine Backup-Crew, gleiche Anzahl von Leuten dabei, falls ihr euch, wenn ihr dann zusammen seid, auch mal ansteckt, Grippe irgendwie?
Nicht immer. Bei der ISS ist man davon abgekommen. Das war ein sehr aufwendiges Schema, dass man dann immer eine Backup-Crew gleichzeitig trainiert und die dann aber nicht fliegen kann. Bei der ISS hat man das so gemacht, das ist eigentlich relativ clever. Das Prinzip heißt Single Flow to Launch. Und das heißt, dass man als Crew immer Backup ist für die Crew, die vor einem startet, die ein halbes Jahr vor einem startet. Und das heißt, man ist mit seinem Training so weit fertig, dass man auch ein halbes Jahr früher starten könnte, falls die Crew vor einem ausfällt. Mhm. Und das ist eigentlich sehr selten, wenn überhaupt passiert. Ich kann mich jetzt an gar keinen Fall erinnern, wo das wirklich so der Fall war, dass so eine Crew krank wurde oder dass jemand da ausgetauscht werden musste. Und deswegen war das relativ effizient, weil man den Fall selten hatte und dann ein halbes Jahr später ist man dann nominell geflogen, so nennen wir das, also praktisch, wenn alles gut geht, dann sagt man nominell und dadurch musste man jetzt nicht extra noch trainieren als Backup. Für Flüge, die so ein bisschen einzelner stehen, würde man wahrscheinlich in Zukunft schon auch wieder ein Backup mit trainieren. Ist eine Risikoabwägung. Also wir haben inzwischen ganz gute Daten. Wir sehen, dass die meisten Astronautinnen und Astronauten keine Probleme bekommen. Auch, dass man sich jetzt vorher noch ein Bein bricht, ist relativ unwahrscheinlich. Man geht jetzt auch nicht mehr Snowboard fahren, zwei Wochen vorm Start. Und deswegen, ja, mit den Daten, die wir zur Verfügung haben, die gezeigt haben, dass man eigentlich nicht oft auf ein Backup zurückgreifen muss, kann man das bei manchen Arten von Missionen einfach auch so akzeptieren, das Risiko.
Hast du eine Ahnung, warum die aktuelle Crew runtergekommen ist? Da gab es ja einen medizinischen Grund.
Das ist nicht publik. Mhm. Ja, das bei medizinischen Daten, da achten wir sehr drauf, dass wir da die Privatsphäre schützen und das ist in dem Fall auch so. Mhm.
Ihr seid oben in der ISS. Seid ihr alle irgendwie halbe Ärzte oder ist immer ein Arzt mit dabei?
Weder noch. Also ein Arzt ist leider nicht immer dabei, wenn man Glück hat, wie bei mir. Ich hatte eine Ärztin mit im Team. Das ist natürlich dann ein Sonderbonus. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Und dafür kriegt man trotzdem immer noch ein kleines Training. Also die meisten Astronautinnen und Astronauten, inklusive mir, wir hatten ein Training, um dann den Titel zu bekommen, Crew Medical Officer. Aber das ist natürlich minimal im Vergleich. Also man lernt da, wie man eine Wunde nähen kann, medizinische Versorgung, so kleine Sachen. Man könnte sogar auch vielleicht mal einen Zahn ziehen, haben wir auch geübt. Also habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht, wenn du Lust hast, könnte ich noch mal.
Das machen wir im Anschluss nach dem Interview, genau. Sonst hört sich das blöd an. Das ist interessant. Wie sieht denn so ein Verbandskasten, sage ich mal, landläufig auf der ISS aus?
Ja, das ist ein Riesending. Man muss natürlich für alles vorbereitet sein. Man hat einen riesigen medizinischen Vorrat an so Medikamenten. Also von jedem natürlich nicht so viel, weil letztendlich der Packen, der darf auch nicht allzu groß sein. Aber man hat im Prinzip von allem, was man sich irgendwie nur vorstellen kann, ein bisschen was dabei. Und gibt auch so ein Brett, das am Boden festgeschnallt ist. Boden ist natürlich relativ auf der Raumstation, ist einfach an irgendeiner Oberfläche festgeschraubt, auf dem man eine Person bewusstlos festschnallen kann, um dann Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Also das üben wir auch. Da stößt man sich dann von der Decke ab und macht dann dieses CPR. Haben wir zum Glück auch noch nicht gebraucht, ist auch echt ein schlechter Tag, aber man ist dafür ausgestattet, man hat Defibrillator, Sauerstoffversorgung, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Nur vielleicht muss man noch dazu sagen, operieren können wir da oben nicht. Also wenn es wirklich dann dran geht, dass man irgendwelche offenen Wunden hat, wie gesagt, mal was nähen oder so, das kriegt man hin, das gab es auch schon. Wenn man sich mal irgendwie, was weiß ich, einen Finger aufgerissen hat an irgendwo einer scharfen Kante oder so. Das geht, aber jetzt irgendwie einen Blinddarm zu operieren oder sowas, das ist völlig außerhalb unserer Fähigkeiten im Moment. Was natürlich sehr interessant ist, weil muss man sich natürlich fragen, wenn man zum Mars fliegt, braucht man vielleicht sowas. Also da gibt es noch Forschungsbedarf, aber es ist natürlich eine komplexe Sache im Orbit, wenn man dann Flüssigkeiten hat, die potenziell da, also wenn da irgendwie Blut frei kommt, das würde vielleicht wegschweben und dann die Kontamination von Staub irgendwie da reinkommen, der ja auch frei rumschwebt und nicht einfach so zum Boden sinkt. Das sind alles noch Fragen, die im Moment noch ungelöst sind.
Die offene Wunde war bei mir auch so im Kopf. Dann fliegt dann Blut so durch den Raum?
Nee, ist erstmal nicht so, weil Flüssigkeiten, die sind klebrig und Blut besonders, das fliegt jetzt nicht einfach so aus der Wunde raus, sondern das bleibt dran hängen. Das ist, wenn jetzt einmal irgendwie Blut am Finger hat, wenn man sich aufgerissen hat, dann tropft es ja auch nicht sofort nach unten, sondern das bleibt erstmal dran hängen. Und so ist es auch, aus dem gleichen Grund kann man auf der Raumstation auch Suppe essen und löffeln. Also die bleibt erstmal in der Dose oder in dem Beutel drin, die klebt am Löffel, ja. Aber wenn es natürlich mehr wird, also wenn man jetzt wirklich eine Blutung hat, wo Blut aus einer Arterie vielleicht austritt, das würde natürlich irgendwo in der Raumstation rumschweben und dann an die nächste Wand. Aber dann hat man auch ein größeres Problem, als die Wand sauber zu halten, sondern wird es natürlich eng. Also sowas gab es alles noch nicht, da arbeitet man dran, dass man das auch vermeidet, also man geht schon anders mit Sachen um, also auf der Raumstation ein Messer in die Hand zu nehmen, wenn man irgendwas schneiden muss oder irgendein Werkzeug oder so. Also mir ist das so ein bisschen so gegangen wie in der Antarktis auch. Ich nehme das mit einer anderen Einstellung in die Hand. Also hier jetzt zu Hause, wenn ich irgendwie an der Werkbank bin, dann nehme ich da ein bisschen weniger vielleicht Acht drauf. Aber auf der Raumstation, das war mir schon sehr bewusst, wenn ich mich jetzt hier schneide oder irgendwie verletze, dann ist es ein weiter Weg ins nächste Krankenhaus.
Wer entscheidet, wenn irgendwas passiert? Abbruch. Oder du kommst runter oder wie auch immer. Ist das wie beim Fußball, dass der Trainer, dass der sagt, ey, ich will runter, sagt Houston das? Oder kann der auch sagen, der Blutdruck ist jetzt nicht so schlimm, ich mach das ja weiter?
Ja, dafür hat man ein großes medizinisches Team. Also jeder Astronaut, jede Astronautin hat einen Flight Surgeon, also einen Fliegerarzt oder eine Fliegerärztin, die einen vom Boden aus betreut. Die kann man jederzeit anrufen, die kommen dann ins Kontrollzentrum, die können sich mit anderen Ärzten, mit Spezialisten absprechen. Und dann letztendlich ist die Entscheidung eine Gemeinschaftsentscheidung aus der Missionsleitung, der Fliegerärztin und klar der Astronaut, Astronautin, die können da auch nochmal mit dazu was sagen. Aber ja, wir sind meistens eher so motiviert, dass wir sagen, komm, das kriegen wir hin. Und die Teams am Boden sind dann eher so eingestellt zu sagen, okay, Sicherheit geht vor. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann eher so eine Entscheidung wäre, dass die Missionsleitung sagt, komm, wir bringen euch nach Hause, wir wollen das Risiko nicht eingehen, ja, brecht ab. Und ja, gab es bisher erst dieses eine Mal auf der Raumstation. Da war die Entscheidung auch relativ einfach, weil das ohnehin am Missionsende war und da dann ja letztendlich nicht, gab keine großen Nachteile. Also die wissenschaftlichen Experimente, die haben die trotzdem fertig gebracht und deswegen hat man gesagt, da bleiben wir auf der sicheren Seite. Abgesehen davon gab es das noch nicht in der ISS.
So, ihr müsst relativ gesund sein. Ihr seid nicht die gesündesten Menschen auf diesem Planeten, das habe ich gelernt. Wie ist das? Klärt man euch über die Risiken auf, wenn ihr da hochgeht? Fühlt ihr euch komplett aufgeklärt? Strahlung, Gravitation, was mit eurem Körper passiert?
Ja, klar. Also wir haben natürlich viel in unserer Ausbildung darüber auch gelernt. Also das ist ein sehr interessantes Thema. Weltraummedizin gehört damit dazu. Wir interessieren uns da natürlich auch persönlich dafür. Manche mehr, manche weniger. Aber es ist ein spannendes Thema. Also wir wissen schon, wie viel Strahlung wir erwarten, wie viel Prozent das unser Krebsrisiko erhöhen kann. Gibt es übrigens ein Limit. Also als ESA-Astronaut darf man nur so oft in den Weltraum fliegen, bis man sein Lebenskrebsrisiko um 3% erhöht hat.
Das ist im Vergleich zur Erde.
Genau. Und da sind aber die meisten von uns weit weg davon. Also selbst nach einem Jahr auf der Raumstation ist man da noch nicht mal nah dran. Deswegen, ja, gibt aber auch noch ein paar Sachen, die noch nicht ganz bekannt sind, wie die funktionieren. Es gibt ein paar Astronauten, Astronautinnen, die Probleme bekommen haben mit den Augen, das wahrscheinlich mit dem Gehirninnendruck zu tun hat, ist aber noch nicht komplett verstanden. Das heißt, man weiß schon auch, man hat so ein bisschen unbekanntes, undefiniertes Risiko, auch wenn man da hochfliegt. Ist aber auch nicht so erstaunlich, weil das hat man natürlich in vielerlei Weise, wenn man sich auf eine Rakete setzt oder in ein Raumschiff sich begibt, das an der vordersten Front der Technologie gebaut ist, weiß man auch, da kann auch mal was kaputt gehen. Und klar, wir wissen auch, es besteht eine bestimmte Chance, dass wir nicht wiederkommen von so einer Mission. Damit muss man seinen Frieden gemacht haben, bevor man in so eine Rakete steigt.
Ja, da ist die Strahlung und der Augeninnendruck erstmal Reihe 2, ja.
Genau, also das sind ja nicht so akute Probleme. Es gibt aber auch andere Sachen, die da passieren könnten. Also es gab schon Astronauten, die Probleme hatten mit Thrombosen und ja, da kann es dann tatsächlich sein, dass das wirklich akut wird.
Ja. Das bringt man dann tatsächlich in Zusammenhang mit dem Weltraumaufenthalt.
Genau, da gibt es ein paar Dinge, die scheinbar sich im Körper anders verhalten, wenn man im Weltraum ist. Die sind noch nicht im Detail verstanden. Also ja, da ist man dran. Ist natürlich eine wichtige Frage, wenn man jetzt noch länger im Weltraum ist als auf der ISS. Wenn man in Richtung Mars fliegt, da ist man ja weit mehr als ein Jahr unterwegs. Es gab schon Astronauten, Astronautinnen auf der Raumstation, die ein Jahr lang oben waren, auch genau um das zu untersuchen. Angefangen mit der Zwillingsstudie von Mark Kelly und Scott Kelly, zwei Zwillinge, beide Astronauten. Der eine ist auf der Raumstation ein Jahr lang geblieben, der andere nicht und haben das dann verglichen. Und inzwischen gab es einige Kolleginnen und Kollegen, die so lange da oben waren. Letztendlich haben wir daraus gemerkt, okay, wir können als Mensch im Weltraum eigentlich erstaunlich gut leben. Das war auch so meine Erkenntnis. Ich bin zurückgekommen, ich hatte gar nichts. Also ich kam wieder runter. Nach einer Woche gab es nichts mehr, was mich daran erinnert hat, dass ich da oben war. Also ich habe am Anfang so ein paar kleinere Muskeln gehabt, die ich nicht trainieren konnte auf der Raumstation. Da hatte ich dann so ein bisschen Muskelkater die erste Woche. Aber dann habe ich sehr davon profitiert, dass wir so ein tolles Trainingsgerät auf der Raumstation haben, das A-Rad-Gerät, das ist ein Muskeltrainingsgerät, wo man alle möglichen großen Muskelgruppen trainieren kann. Ich habe insgesamt sogar 3 Kilogramm an Muskelmasse aufgebaut, als ich da oben war, weil ich jeden Tag trainiert habe. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Das heißt, für mich persönlich mein Gefühl, obwohl das natürlich individuell ist zwischen Astronaut und Astronaut, mein Gefühl war, also eigentlich ist gar kein Problem, da mal ein Jahr da oben auf der Raumstation zu bleiben. Wir Menschen können uns anpassen. Aber klar, das trifft es nicht komplett 100%. Das ist eine sehr, sehr persönliche ja, subjektive Erfahrung. Wenn man sich die Wissenschaftsdaten anschaut, dann sieht man schon, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht komplett verstanden haben und die dann auch ein Risiko beherbergen. Was natürlich nochmal relevanter ist, wenn man weit weg ist von der Erde. Also auf der ISS wusste ich, wenn irgendwas ist, wir haben immer unser Raumschiff da quasi mit dem Schlüssel im Zündschloss stecken und können jederzeit nach Hause fliegen. Spätestens nach 3 Tagen im Prinzip kann man im nächsten Krankenhaus sein, wenn es noch schneller gehen muss, tatsächlich wahrscheinlich innerhalb von weniger als 24 Stunden. Das macht einen entspannt. Wenn man dann zum Mars fliegt, dann ist das nochmal eine andere Sache, weil da hat man natürlich eine Trajektorie, wo man nicht einfach kurz umdrehen kann. Also wenn so eine Crew den Injection Burn gegeben hat, also die Triebwerke angeschalten haben, um aus dem Erdorbit in Richtung Mars zu fliegen, gibt es kein Zurück mehr. Man hat nicht genügend Treibstoff. Man muss zum Mars fliegen, da drumherum fliegen und dann kann man wieder nach Hause. Anders geht's nicht. Und das heißt, man ist, egal was passiert, man ist über ein Jahr lang unterwegs. Und da lohnt es sich natürlich schon, ein paar Sachen noch ein bisschen mehr zu verstehen, als wir das jetzt von der ISS aus konnten. Aber genau das ist ja auch der Zweck der ISS, dass wir dort lernen, wie wir als Menschen im Weltraum leben und arbeiten können. Und ganz viel davon haben wir jetzt schon mitgenommen für die Mondmission Artemis, die jetzt anstehen. Haben wir ganz viel aus der ISS gelernt. Ich würde mal sogar sagen, das wäre nicht möglich, die Artemis-Mission jetzt so zu machen, ohne die Erkenntnisse von der ISS. Weil wir wollen jetzt nicht wie bei Apollo das Gleiche nochmal machen. Wir wollen jetzt zu interessanteren Regionen des Mondes fliegen. Da konnte Apollo noch nicht hin, technisch. Wir wollen länger bleiben, nachhaltiger als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten, vielleicht in der Forschungsstation. Und da bauen wir ganz, ganz stark auf die Erkenntnisse aus der ISS auf. Und genauso wird es dann weitergehen, wenn wir in Richtung Mars fliegen. Da werden wir die Kenntnisse brauchen, die wir jetzt auf dem Mond lernen.
Alex, es war mir ein Vergnügen.
Ja, vielen sehr Dank. Gerne, Carsten. Ja, hat Spaß gemacht.
Danke. Ja, das war's. Das war das Interview mit dem Astronauten Alexander Gerst. Schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, E-Mail-Adresse ist unten in den Shownotes oder kommentiert das überall, wo es geht. Zum Schluss will ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der auch auf solche abgespaceden Astro-Themen steht. Der Titel verrät das schon, Ready for Liftoff. Wir verlinken euch den mal, auch unten in den Shownotes. Da gibt es eine Folge, die zu unserem Thema perfekt passt. Leben im Orbit, Alltag und Zukunft auf Raumstationen.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.